Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Gästefolge mal wieder im Swimcast. Ich bin heute nicht alleine im Poolhäuschen, sondern habe mir einen Gesprächspartner dazu geholt, der hoffentlich viele, viele interessante Geschichten aus seinem Schwimmerleben zu erzählen hat. Und vielleicht jetzt auch aus einem Rücktrittsleben, aus dem Swimmerleben, wie es so schön heißt. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Marius Kusch.
Ja, hi André, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, ich freue mich, dass du die Zeit hast in deinem wohlverdienten Ruhestand, nehme ich mal an, zumindest war es so zu lesen und zu hören und war es so verlautbart. Wo erwische ich dich denn jetzt und wie geht's dir eigentlich gerade?
Ja, ich bin vor kurzem erst umgezogen. Ich habe meine letzte Saison in Charlotte, North Carolina durchgezogen, da wo ich auch zur Universität gegangen bin. Ich bin ja ein bisschen rumgereist in Amerika, habe überall mal trainiert und ich wollte mein letztes Jahr dort ausklingen lassen. Ja, und jetzt aktuell wohne ich in Fort Lauderdale in Südflorida. Bin ich vor 3 Wochen umgezogen, 3, 4 Wochen. Ja, auf jeden Fall cool hier.
Ja, bestimmt ein bisschen schöner und sonniger als in Charlottesville, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Wir haben aktuell sind die Temperaturen noch relativ aushaltbar. Ich habe aber von vielen Freunden gehört, ich habe auch ein paar Kollegen, die hier wohnen, das ist so ab 1, 2 Monaten von jetzt an wird es echt sehr, sehr, sehr heiß. Hier gibt es viele Leute, die nennt man Snowbirds, die kommen in dem Winter quasi hierher, wenn die Temperaturen gut sind und hauen dann wieder ab, wenn hier der richtige, der Sommer eintrifft. Also mal schauen, ich war einmal hier zu der Zeit, ein damaliger Zimmernachbar von mir hat eine Hochzeit gefeiert und es war echt sehr heiß. Also ja.
In Shorts am Strand, so stelle ich mir das vor. Wohnst du jetzt auch am Strand?
Ja, so, ich würde sagen, 10 Minuten entfernt.
Begleitet dich das Schwimmerleben noch? Bist du noch im Wasser unterwegs?
Ja, ich spring ab und zu noch mal rein. Also ich muss ehrlich sagen, zwischen dir und mir, es fällt mir schwer, einfach zum Schwimmbecken zu gehen, ins Wasser zu springen und nicht auf irgendwelche Technik, Sachen, Splits, Zeiten etc. zu achten. Ich glaube, nachdem ich auch so lange geschwommen bin und ich ja jetzt erst relativ frisch aufgehört habe, ein bisschen Abstand tut jeder Beziehung mal gut. Ab und zu gehe ich noch mal rein. Hier in Fort Lauderdale gibt's aktuell oder gibt's ein wunderschönes Becken. Hall of Fame heißt das Becken. Hier bin ich im Wettkampf, ich glaube, vor 2 Jahren geschwommen. Das wurde komplett neu renoviert. Sind 250 Meter Becken draußen, direkt an der Marina und dem Meer. Also ich glaube, dass ich bislang noch kein schöneres Outdoor-Becken jemals gesehen habe. Insofern, ein bisschen dauert es noch, aber dann werde ich, glaube ich, auch öfter mal wieder reinspringen.
Machst mir den Mund ein bisschen wässrig. Warst du so ganz alleine für dich unterwegs oder auch in einer Vereinsgruppe oder einer Trainingsgruppe irgendwie?
Ja, genau. Also das letzte Jahr war mal was komplett Neues. Ich hatte mir vorgenommen, das mal ein bisschen anders zu gestalten. Ich bin ja bis dato immer Teil von großen Trainingsgruppen gewesen. Davor habe ich in Bloomington in Indiana gewohnt, wo ich bei der Universität IU trainiert habe. Sehr hochkarätiges Team, eine Riesenmannschaft. Wir hatten insgesamt, wenn man die Männer- und Frauenmannschaft zusammenzählt, ich glaube über 60 Sportler mit einem Trainerteam von 5 bis 7 Trainern am Beckenrand. Also eine Riesenorganisation in dem Sinne schon. Und ich wollte einfach mal in meiner letzten Saison meine Trainingspläne mehr selber schreiben, nicht so viele Trainingspartner haben und einfach mal wirklich ja mich auf die Sachen fokussieren, wo ich für mich selber weiß, das sind so ein paar Schwächen, die ich habe, an denen ich arbeiten muss. Weil das geht halt manchmal in so großen Gruppendynamiken unter. Und insofern, ich habe meine Krafttrainingspläne letztes Jahr komplett selber geschrieben. Ich hatte einen Schwimmtrainer, mit dem ich mich von Anfang an hingesetzt habe. Wir haben zusammen Trainingspläne, über Trainingspläne drüber geguckt, geschrieben. Ich bin alleine ins Trainingslager nach Teneriffa geflogen, wo ich mich für ja fast 4 Wochen selber trainiert habe, ohne Trainer, ohne Trainingsgruppe. Und ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich halt wirklich gelernt, ja, mit mir selber und ohne irgendwelche anderen Einflüsse die Arbeit einfach zu leisten. Das hat mir extrem gut gefallen.
Oh Gott, das ist ja eine unfassbare Aufgabe und du sprichst jetzt schon an, welche turbulenten letzten Jahre du eigentlich hinter dir hast und das ist, glaube ich, ein sehr ungewöhnlicher Weg, den du da gegangen bist. Wie hast du da die Motivation gefunden, so ganz alleine für dich und gerade 4 Wochen Teneriffa, so schön das dort ist, aber immer wieder sich selber herauszufordern und sich selber in den Hintern zu treten, ist ja nicht ganz einfach.
Definitiv nicht und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum das für mich so reizend war. Ich bin schon immer eigentlich eine meiner großen Stärken in meiner Karriere war immer, dass ich sehr intrinsisch motiviert bin, dass ich nicht wirklich jemanden brauche, der meine Hand hält und mir immer sagt, okay, komm, heute müssen wir ein bisschen Gas geben. Heute Laktat, es wird wehtun, heute, ne, das kam eigentlich bei mir schon immer selber, weil ich halt einfach so eine Liebe für diesen Schwimmsport hatte und weil ich halt auch von vornherein meine Ziele immer ganz klar definiert habe. Ich habe nie eine Saison angefangen, wo ich gesagt habe, ach, schauen wir mal, ich weiß nicht genau, wo es hingehen soll. Ich hatte für jede Saison ist halt immer anders, ne? Selbst wenn man in derselben Gruppe ist, beim selben Trainer, das verläuft nie so wie davor. Und demnach wollte ich für mich einfach mal in meinem letzten Jahr schauen, kriege ich das hin, wenn ich an den Sachen arbeite, wo ich weiß, dass ich Schwächen habe. Ich wollte mich halt speziell auf die 50er-Strecken in meinem letzten Jahr konzentrieren und ich weiß, dass das notwendige Training dafür schwer zu finden ist in großen Trainingsgruppen, weil ich halt nun mal einfach ganz, ganz anders trainiere. Und ich kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn ich in so einer hochkarätigen Gruppe bin, sich plötzlich alle nach mir richten. Insofern habe ich dann von vornherein eigentlich meine Ziele identifiziert, habe mir halt überlegt, wie kann ich das gestalten, wann kann ich wieder anfangen zu schwimmen, weil ich habe auch, als ich 2024 wieder angefangen habe, kam ich aus einer sehr langen Pause. Ja, ich habe mir einen Trainer rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, mit der Person bin ich sehr gut klargekommen. Und wir hatten auch ähnliche Ziele, die wir erreichen wollten. Und ich wusste auch, das ist ein Trainer, der lässt mich auch alleine machen, weil das ist auch schwer zu finden, einen Trainer zu haben, der sehr viel der Verantwortung an den Sportler abgibt und wirklich vertraut, was man machen möchte. Und insofern waren das einfach so Sachen. Und dann war es im Endeffekt für mich gar nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen.
War das dein alter College-Coach, mit dem du dich dann wieder zusammen connected hast, 2024?
In dem Jahr nicht. Mein alter College Coach, als ich damals ich habe 2016 habe ich an der Queen's University in Charlotte angefangen zu schwimmen, bin dann 2019 fertig geworden. Als ich 2019 fertig geworden bin, bin ich dann an die Westküste, wo ich mit dem Coach David Marsh trainiert habe. Der war damals der US Olympic Head Coach bei Phelps' letzten Olympischen Spielen. Und der Trainer, den ich vor Ort hatte, der ist damals nach Indiana gegangen. Zu dem Zeitpunkt stand aber für mich klar, okay, ich gehe definitiv nicht nach Indiana, ich wollte immer mal Kalifornien erleben. Und insofern, der Trainer, den ich im Endeffekt in Indiana hatte, war derselbe, den ich auch in meinem College hatte. Das war der Grund, warum ich nach Indiana gegangen bin. Und jetzt in dem letzten Jahr, was ich hatte, das war ein neuer Trainer, der bei Queens eingestellt wurde, den ich kennengelernt habe und mit dem ich relativ schnell gemerkt habe, dass wir eine sehr gute Beziehung aufbauen können. Und dass er auch eine sehr ähnliche Denkweise hat und dass auch seine Stärken in den Events lagen, die wir uns vorgenommen haben.
Okay, jetzt hast du schon angesprochen, du hast dich im letzten Jahr wahnsinnig auf die 50er konzentriert und wenn man deiner Zeiten mal nachschaut, dann fällt es eigentlich auf, dass ab 2023 den quasi gar keine Zeiten mehr. Ich glaube, 23, 24 war die lange Pause, die du angesprochen hast, wo du wettkampfmäßig gar nicht stattgefunden hast und eigentlich auch für den Außenstehenden sah das schon so aus, na okay, Marius hat jetzt seinen Frieden mit dem Schwimmsport gemacht und hat ja die Badehose an den Nagel gehangen und dann 24 dich nochmal entschieden. Woher kam da die Idee, dich nochmal nur auf die 50er zu konzentrieren?
Also genau, ich spreche noch mal kurz die Pause an. Mein letzter Wettkampf in 2023, waren es jetzt die German Open. Ich weiß nicht, ob der Wettkampf, das müsste so im Juni, Juli gewesen sein in Berlin. Ich weiß jetzt nicht, ob es die German Open waren, wahrscheinlich. Das war mein letzter Wettkampf, den ich bestritten habe. Und ich habe für mich in dem Moment selber gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so gerne auf den Block gestiegen bin, um auch das Finale zu schwimmen. Ich weiß doch, mein letztes Rennen, das waren die 100 Schmetterling, da bin ich unter einem, neben Chad Leclos geschwommen. War noch ein solides Rennen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein bestes Rennen war, aber normalerweise, wenn ich damals wusste, ich hatte die Möglichkeit, auf dem Block zu stehen und ich kann so gegen so jemanden wie Chad Leclos schwimmen und bei so einem so guten Wettkampf, ich hatte da nie Probleme, mich zu motivieren und ich wusste einfach für mich, okay, in dem Moment, wo ich an das Rennen, an den Start gehe und ich merke eigentlich habe ich gar keine Lust hier gerade drauf, war für mich immer klar, okay, dann brauche ich entweder eine Pause oder ich ziehe mich erstmal zurück. Und insofern habe ich dann wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob es Juni oder Juli war, habe ich mich danach erstmal zurückgezogen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in San Diego gewohnt, bin viel surfen gegangen, habe also die Verbindung zu dem Wasser nie wirklich verloren. Wusste aber für mich auch, okay, ich brauche erstmal eine längere Pause. Und ich habe dann erst wieder wirklich angefangen zu trainieren im ja, Mitte Januar, Anfang Februar 2024. Und bis dahin, ich habe mich halt fit gehalten außerhalb des Wassers, aber halt nicht mit Schwimmtraining. Das hat man halt schon gemerkt.
Ich erinnere mich an irgendein Interview mit David Marsh, ich weiß nicht mehr, wo das war, da hat er dich tatsächlich auch mal als einen seiner Top-Athleten gelobt. Also wirklich die athletischen Fähigkeiten, die du hast, da ganz klar in den Vordergrund gestellt, weil du gerade das Surfen auch angesprochen hast und auch selber sagtest, dass du dir die Kraftpläne selbst geschrieben hast. Wenn du, das ist ja die eine Seite und die andere Seite findet ja aber schon im Wasser statt, wo ja die Feedbackschleife zwischen Sportler und Coach eigentlich eine ganz, ganz wichtige Säule ist. Also, dass es das, was du angesprochen hast, ne, Splitzeiten gibt, dass es Technikhinweise gibt, dass dort quasi direkte dran gearbeitet wird und mit sofortigem Feedback. Wie war dir das egal jetzt, welche Zeiten du schwimmst, oder was waren die Trainingsinhalte, die dann den Trainer quasi entbehrlich gemacht haben?
Also ich würde sagen, eine Sache, auf die ich mich halt immer sehr stark fokussiert habe, die ich unter anderem auch von dem Trainer David Marsh halt gelernt habe, ist, dass man, wir nennen das hier Swim IQ, also sozusagen dein Wissen um Technik herum, wie du dich im Wasser bewegen solltest, wie du dich, wenn es darum geht, wenn wir Delfin schwimmen, es geht jetzt in meiner Hauptlage um die Körperhaltung, Atmung, Kopfhaltung, dass man als Sportler einfach so ein tiefes Wissen hat und genau weiß, wonach man gucken muss, dass man nicht unbedingt immer den Coach braucht. Natürlich ist das hilfreich, aber ich brauche keinen Coach, nachdem ich, weiß ich nicht, 15 Jahre auf einem sehr hohen Niveau geschwommen bin, der mir sagt, okay, mach jetzt mal eine gescheite Streamline, atme mal nicht nach dem ersten Zug, wir wollen, dass du bei Schmetterling hohen Ellbogen hast. Und das war immer quasi eine der Philosophien und das habe ich halt über die Jahre hin angenommen. Und ich habe halt oft gemerkt, dass ich im Training selber auf viele Sachen achten konnte, ohne dass ich meinen Trainer immer nach Feedback fragen musste. Das ist quasi eine Mentalität, die sehr, sehr anders ist, weil ich habe oft mal das Gefühl, dass viele Sportler ins Training gehen und einfach sich denken, die jegliche Verantwortung einfach an den Coach abzugeben und zu sagen, ah, eigentlich, was jetzt gleich passiert, wenn mir der Trainer nicht gesagt hat, ich soll da nicht drauf achten, dann ist es auch nicht meine Schuld. Und so haben wir das halt einfach nie gesehen. Und insofern war ich halt auch einfach in der Lage, mich alleine zu trainieren. Ich habe oft Kameras mitgenommen ins Training, habe eine Kamera aufgestellt, habe mich bei Hauptserien gefilmt, mir das nachher angeguckt und wusste dann im Endeffekt eigentlich, okay, bin ich gerade auf dem richtigen Weg. Ich habe viel an meiner Unterwasserphase gearbeitet, dadurch, dass ich halt die 50-Meter-Strecke geschwommen bin, auch auf der Kurzbahn und das Rennen halt zu 70% unter Wasser geschwommen wird, war das halt ein absoluter Fokus. Und sonst genereller Trainingsinhalt. Das Ziel, was ich mir gesetzt habe, war definitiv meine Pferdestärke zu erhöhen, halt einfach schneller zu werden, einfach die Grundgeschwindigkeit, die ich schon immer hatte, noch deutlich zu erhöhen. Und das habe ich halt viel über Resistance-Training geschafft, dass ich sehr viele Trainingsinhalte hatte, wo ich mit Zusatzgewichten geschwommen bin, mit zusätzlichen Fallschirmen, Socken, wie man das auch immer, was man auch immer da benutzen möchte. Und dass man halt wirklich den Trainingsinhalt so umändert, dass das qualitativ extrem hochwertig war. Es waren nicht unbedingt wirklich viele Wiederholungen. Das war deutlich weniger als das Pensum, was ich jemals geschwommen bin. Aber dann halt zu sagen, weil ich jetzt so wenige Wiederholungen habe, muss dafür jede Wiederholung eine 10 von 10 sein, als Minimum.
Ja. Damit, mit den Kameras, das merkt man ja auch extrem, war das auch so die Phase, wo du dich selber so viel gefilmt hast, weil wenn man dein Social Media Game beobachtet und dir dort folgt, unbedingte Empfehlung, dann sieht man, dass dort auch wahnsinnig viel im Wasser statt. Also hast du da deine Liebe auch für den Wasserfilm entdeckt quasi?
Definitiv. Ich hatte einen Freund damals in San Diego, der extrem gut darin war. Wir haben schon ein paar Sachen damals immer gefilmt. Nur, wie gesagt, in dieser Gruppendynamik, wenn man die geregelten Trainingsabläufe hat, wenn man den Trainingsplan bekommt, dann kann ich nicht einfach im Training sagen, hey Coach, ich nehme jetzt mal meine Kamera und filme mich. Das funktioniert halt nicht. Und das war halt auch eine Sache, die ich jetzt in dem letzten Abschnitt dann halt öfter machen konnte, weil ich halt eben mein Training selbst mitgestaltet habe. Und ich muss sagen, eine Sache, die mich immer ein bisschen genervt hat, war, dass viele Leute einfach die Einstellung haben, oh, Schwimmen ist so langweilig, man schwimmt einfach nur immer Bahn hoch und runter. Und einer meiner, ja, Spezialitäten war schon immer, wie ich mich unter Wasser bewege. Und das war quasi einfach so eine Sache, die ich Leuten zeigen wollte. eine Sache, ich würde sagen, wo viele Leute ein Problem mit haben, ist generell die Delfin-Beinbewegung unter Wasser. Wenn ich eine Sache im Schwimmsport identifizieren würde, wäre das wahrscheinlich die größte Schwierigkeit für die meisten Leute. Und deshalb wollte ich das halt zeigen, Tipps dazu geben. Und in der Art und Weise, dadurch, dass ich darüber geredet habe, über die Technik, über die Ausführung, hat mir das auch oft geholfen, weil ich dann zum Training am nächsten Tag gegangen bin. Und ich wusste, okay, am Tag vorher habe ich über die Delfin-Beinbewegung gesprochen, über einen ganz spezifischen Bewegungsablauf, habe an den gedacht und den dann wieder in mein Training implementiert. Also es war eine coole Möglichkeit, einmal zu zeigen, was wir halt im Training machen, aber gleichzeitig für mich auch immer so eine kleine Erfrischung nochmal, was Technik angeht.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn man selber nochmal reflektiert und das erzählt, wie das einem selber auch bei der Verarbeitung dann hilft. Ich gehe nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, was du inhaltlich gemacht hast, dass gar nicht so die Wiederholungszahl im Vordergrund stand, sondern die Qualität der Ausführung und dass du mit mehr Zusatzgewichten gearbeitet hast, weil im Prinzip hast du doch dann Konzepte, die im Landtraining gang und gäbe sind und alltäglich sind, ne? Wenn das Bankdrücken mit 80 Kilo leicht fällt, dann packe ich 85 drauf. Doch dann ins Wasser übertragen, war das dir irgendwie ein bekanntes Konzept oder ist das etwas, wo du selber dir den neuen Weg erarbeitet hast und Risiko gegangen bist?
Ich würde definitiv sagen, dass das ein bekanntes Konzept war. Das ist, würde ich sagen, einer der größten Unterschiede zwischen dem Training, was ich aus Deutschland kenne, und dem in Amerika. In Amerika gibt es eigentlich in jeden Trainingsgruppen überall ganz klein unterteilt Sprint, Mittelstrecke, Langstrecke. Und die Trainingspläne sind sehr, sehr unterschiedlich. Also man weiß direkt, ob man heute in der Mittelstreckengruppe steht oder ob man in der Sprintgruppe steht. Da geht es nicht einfach nur darum, dass eine Serie anders ist, sondern wirklich die gesamte Wochenplanung ist anders. Der Schwerpunkt ist komplett anders. Das war etwas, was ich ja schon seit längerem gemacht habe. Ich würde aber sagen, ich hatte immer noch mehrere Aspekte auch vom Mittelstreckentraining da drin, weil ich ja damals auch viel die 100 Meter Schmetterling, die 100 Meter Kraul, gerade auch auf der Langbahn geschwommen bin. Da muss man inhaltlich noch mal ein kleines bisschen anders trainieren, wobei ich mittlerweile auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher bin. Ich denke, dass wenn ich jetzt noch mal trainieren würde, dass ich viele der Sachen auch umändern würde und ich von den größeren Umfängen weggehen würde. Ja, insofern war es jetzt nichts Neues, aber was natürlich neu war, war, dass ich in meinem Leben noch nie so wenig geschwommen bin, und so viele Wiederholungszahlen hatte. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, wenn mich jemand zu Hause fragt, wie viele Kilometer bist du denn jetzt heute geschwommen oder am Ende der Woche? Manchmal ehrlich gesagt keine Ahnung, weil wir einfach nicht nach Kilometern gezählt haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, in dieser Woche versuchen wir zwischen 80 und 100 vollen maximalen Wiederholungen, die irgendwo zwischen 15 und 25 Meter liegen, zu produzieren. Davon sind beispielsweise 40 mit Zusatzgewicht, 20 sind unter Wasser, 10 sind in einer reinen Beinebewegung etc. So haben wir das quasi kategorisiert. Und dann war jeder Tag immer unterschiedlich. Und wie du schon gesagt hast, die größte Herausforderung war es, wie kann ich diese Kraft und Explosivität an Land erhöhen, aber dann ins Wasser übertragen. Und diese Übertragung, da hatten wir halt so ein paar, ja, gewisse Sachen, an denen ich gearbeitet habe, das hat für mich sehr gut geklappt. Ja, und deshalb würde ich sagen, lief die Saison im Endeffekt halt auch echt top.
Es war eine, also wettkampftechnisch gesehen, war es eine extrem kurze Saison. Du hast dich im Herbst für den Weltcup angemeldet, beziehungsweise bist dann dort gemeldet worden, nachdem du sehr lange nicht mehr präsent warst, glaube ich. Das haben wir thematisiert. Wie schwer war das oder woher kam dann der Gedanke, jo, Weltcup bin ich dabei und Kurzbahn WM will ich dann auch schaffen als Ziel? Und wie schwer war es dann wirklich, auf diesen Weltcup-Zug und in den Kader quasi reinzukommen?
Also, ich muss sagen, als ich mich Anfang des Jahres mit dem Coach das erste Mal unterhalten habe, das war im Januar, er hat immer schon gesagt, komm, warum machen wir nicht noch mal eine Saison? Wir versuchen mal 50 Schmett schnell zu schwimmen. Wir gucken mal, wie nah wir an den Weltrekord rankommen. Das hat er mir so ein bisschen schmackhaft geredet. Ich war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, weil ich einfach noch nicht ins Wasser gehen wollte. Und für mich stand immer fest, ich werde mich nicht zwingen, ins Wasser zu springen, wenn ich es nicht machen möchte. Entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Aber dass ich eventuell an einem Wettkampf teilnehme und die Teilnahme ist sozusagen der größte Erfolg, das stand für mich eigentlich nie in Frage. Das wollte ich nie machen. Naja, und dann spuren wir 2 Monate vor, jetzt war es Februar und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, okay, ich habe schon noch Lust, ins Wasser zu springen, warum nicht? Das Ziel bei uns war es, so nah wie es geht, an den damaligen 50-Schmidt-Weltrekord ranzuschwimmen. Das waren die 21,75 von dem Santos und Sabo.
Die Zeiten
der ist natürlich jetzt, von die. Er ist natürlich jetzt ein bisschen gedrückt worden, aber das war zumindest das, das alte Ziel, dass wir uns da über die 50-Meter-Strecke halt wirklich spezialisieren. Dann die ersten Monate waren definitiv hart. Ich weiß noch, wir haben bei uns jemanden, wir haben Slowaken, einen Kraussprinter, kein Schmettsprinter. Und ich weiß, ich bin in meinen ersten, ich glaube in meinem ersten Monat bin ich auf den Block gegangen, bin gegen ihn geschwommen und ich habe in einem 25 Meter Schmettrennen um über eine Körperlänge verloren.
Oh Gott.
Da wusste ich schon, und das ist jemand, der hat nicht wirklich unbedingt eine gute Tauchphase. Und da wusste ich schon, okay, das, das ist auf jeden Fall hart, weil ich war noch nie in einer Position, wo ich wirklich mal komplett raus war. Das Gute für mich ist, dadurch, dass ich diese Körperkontrolle habe und ich würde auch sagen, weiß, wie ich mich im Wasser zu bewegen habe, habe ich das relativ schnell wieder zurückbekommen. Ich habe auch davor, das muss ich dazu sagen, es gibt einen Unterschied, wenn man eine Pause macht, die länger ist und man zieht sich aus jeglichen sportlichen Aktivitäten zurück oder man macht eine längere Pause und das Einzige, was man nicht macht, ist schwimmen. Man hält sich aber trotzdem an Land fit. Also ich war zum Beispiel zum Zeitpunkt, als ich dann wieder angefangen habe, war ich so stark wie noch nie davor in meiner Karriere im Kraftraum. Also ich hatte mir das schon mal aufgebaut. Ich habe nebenbei ein bisschen Cardio gemacht, um ein bisschen so eine Ausdauerfähigkeit zu bekommen. Also mein Schwimmniveau war sehr, sehr gering. Der Rest, Kraftbereich, lief auf jeden Fall gut. Und dann war es eigentlich wirklich zum Training zu gehen, die Sachen zu absolvieren, nicht zu viel darüber nachzudenken, werde ich schnell sein oder nicht. Weltcup habe ich relativ spontan gemacht. Weltcup war auch eine ganz coole Situation, weil das war für mich eine komplett selbstfinanzierte Rundreise. Ich habe keinerlei Unterstützung gehabt, was Flüge, Hotels, Mahlzeiten etc. angehen. Und insofern, das war ein cooles Gefühl, mal ins Flugzeug zu gehen, zu meinem Sitz. Ich habe unter anderem die amerikanischen Schwimmer gesehen und ich wusste für mich, okay, ich gehe jetzt gleich dahin, ich setze mich dahin und schauen wir mal. Ich habe diesen Sitz halt selber bezahlt. Das hat mir also auch schon so ein bisschen, ich würde gar nicht unbedingt sagen, Druck gegeben. Als Druck würde ich das gar nicht bezeichnen. Eher eine Motivation, okay. Schauen wir mal, wo wir sind und lass uns mal performen. Schwimmen ist natürlich ein relativ ehrlicher Sport. Das heißt, in den Trainingswochen davor, wenn wir irgendwelche Splits schwimmen, wenn wir Trainingsabläufe haben, wo eine Zeit gemessen wird, dann kann ich schon ungefähr sagen, okay, das könnte eventuell katastrophal werden oder nee, wir gehen in die richtige Richtung. Und das habe ich halt gemerkt und deshalb habe ich mich für den Weltcup angemeldet. Aber wie gut der Weltcup dann im Endeffekt wird, wusste ich auch nicht, weil ich schon lange zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr geraced bin.
Ja. Der Weltcup ist extrem gut geworden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das war eine herausragende Veranstaltung, wo du für viele, viele Achtungszeichen gesorgt hast, auch viele neue Bestzeiten, also Lifetime-Bests nach 2 Jahren Pause und mit dann 31, die du dort warst. Bist du am Ende, lass uns mal kurz über das Geld reden, bist du mit Plus oder mit Minus rausgegangen aus dem...
Plus. Und da muss ich aber auch noch dazu sagen, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dadurch, dass das Weltcup-Format geändert wurde, man braucht jetzt 3 Strecken. In denen man Minimum Top 8 kommt. Ich habe in den vorherigen Jahren, bin ich mal in der Weltcup-Station mitgeschwommen, da bin ich auf 100 Schmett Dritter geworden, ich glaube auf 50 Schmett Vierter und auf 100 Kraul nicht ins Finale gekommen. Und es war direkt genug, um nicht mehr in die Gesamtleistung reinzukommen und man hat schon kein Preisgeld mehr gewonnen. Mhm. Das heißt, ich wusste, okay, ich brauche 3 Strecken, wo ich Minimum Top 8 komme, sonst gehst du auch nicht mit Preisgeld zurück. Und für mich 50 Schmett, okay, locker. 50 Kraul kann ich auch. Die Wildcard sozusagen waren die 50 Rücken. Ich wusste von der DMS damals aus Essen, dass ich 50 Rücken schwimmen kann. Und fairerweise muss man auch sagen, dadurch, dass ich eine gute Tauchphase habe, wusste ich schon, dass das schon geht. Ich musste halt nur mich um das Schwimmen ein bisschen mehr kümmern. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich damit ins Finale komme. Und insofern, bei den 2 Strecken war ich sehr selbstbewusst. Und bei den 50 Rücken, gerade was den Rückenstart angeht, die Rückenstarthilfe, das war immer eine Sache. Ich habe es immer gehasst, es zu benutzen. Also ich war vor der Rückenstarthilfe sowas von nervös, der Rest war mir egal.
Ja, die 50 Rücken tauchen auch echt nicht oft auf in deinen Karrierezeiten. Also die Liste ist sehr kurz und wird nur die 50 Brust noch kürzer, aber die hat keine Tauchphase, tun wir beiseite. War das ein neues Gefühl jetzt mit der Bezahlung? Weil das Schwimmen hat sich ja in den letzten Jahren und auch über deine Karriere hinweg extrem weiterentwickelt, was das Finanzielle angeht. Ja, damals sehr getrieben durch die ISL und dann hatte die FINA/World Aquatics ja den Druck nachzuziehen. Hattest du das vorher schon mal, dass du auch also so aufs Geld gucken musstest, auf das Preisgeld und dass das so eine Rolle gespielt hat?
Also ich meine, es ist kein großes Geheimnis, dass man im Schwimmsport nicht wirklich Geld verdient, außer wenn du eine Olympia-Goldmedaille gewinnst oder halt wirklich bei den Top-Wettkämpfen, Langbahnwettkämpfen ganz oben stehst. Die Weltcup-Saison ist natürlich ein Bereich, wo man auch ein bisschen als Schwimmer Geld verdienen kann. Und insofern war das zum Beispiel strategisch auch so geplant. Ich wusste, okay, 2024 sind die Olympischen Spiele vorbei. Es wird mit Sicherheit viele Leute geben, die nicht einfach direkt durchziehen, sondern erstmal eventuell eine Pause machen, einen kurzen Reset. Vielleicht werden die dann von ihren Verbänden trotzdem hingeschickt. Und insofern war halt für mich klar, okay, ich werde hinfahren. Ich werde auch bereit sein, schnell zu schwimmen. Aber ich wusste halt nicht, ob dadurch, dass man halt, es gibt halt so wenig Möglichkeiten, wirklich bei diesen Wettkämpfen Geld zu verdienen, dass ich mir dachte, ja, es wird wahrscheinlich schon genügend Leute geben, die sagen, ich weiß nicht, wie viele Monate es danach war, ein paar Monate, werde ich noch weiter mitmachen und dann mal schauen. Aber sonst habe ich eigentlich in den Jahren davor habe ich nie Wettkämpfe ausgewählt, weil es da irgendwie besonders ums Preisgeld etc. ging. Ich würde sagen, den Wettkampf, der am lukrativsten war, war definitiv ISL. Da kam natürlich die Zahlung aus dem letzten Jahr nie, das war mein, zwischen dir und mir, das war mein bestes Jahr jemals. Da habe ich in, der erste Stopp war in Napoli, habe ich echt gutes Geld verdient und das Geld kam halt einfach nie durch. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja.
Ja, da bist du nicht alleine mit der Geschichte. Das war sehr traurig und eigentlich ich glaube auch einer der Sargnägel auf dieses Event am Ende des Tages. Hatten sicherlich noch das ein oder andere Problem, aber wenn du die Glaubwürdigkeit an der Stelle verspielst, dann hast du einfach, also ist ein Problem da, die Aktiven zu motivieren und vielleicht für eine vierte oder fünfte Saison ranzukriegen. Wie ist das sonst so, die ISL? Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob du ein Jahr, zwei oder alle drei dabei warst. Was war da für dich so, wie hast du das empfunden?
Was speziell, wenn du was speziell wissen
Ja, das war ja so
möchtest?
eine ganz besondere Blase mit, also der Weltcup-Zirkus, da reisen ja die Teams auch rum, also die Länder, da gibt es ja auch verschiedene Stationen, aber das ist ja viel eher, dass Sportlerinnen oder Sportler mal einsteigen bei einer Station und dann wieder aussteigen. Und bei der ISL ist ja schon eher, ich sag mal, ein Klassenfahrtscharakter, dass man viel mehr aufeinander hängt. Die Zahl an Sportlerinnen und Sportlern ist viel größer und dadurch der ganze Vibe ein bisschen anders. Hast du das auch so motivierend empfunden? War dir das vielleicht auch zu viel oder wie kam da der Austausch dann auch zustande, so wenn man im Team ist und mit den anderen zusammenarbeitet und gemeinsam Teamziele verfolgt?
Also für mich war das am Ende des Tages nichts Neues, weil ich im College geschwommen bin. Wir haben immer die Leute, die in den Colleges geschwommen sind, wir haben immer so spaßhaft gesagt, das ist mal für die anderen Europäer oder für Leute, die noch nie in diesem College-System waren, mal eine Möglichkeit zu erleben, wie Schwimmen als Teamsport aussehen kann. Weil so kennen wir das halt auch einfach nicht. Ich weiß noch zu Hause, man hatte halt nun mal einfach mehr zu Hause die Einstellung, ich kümmere mich um mich. Ich schaue darauf, was ich in der Trainingsgruppe mache. Natürlich pusht man sich auch und man guckt links und rechts. Aber dadurch, dass man nicht durch so viele Wettkämpfe als Team zusammengeht, wo es dann im Endeffekt wirklich darum geht, wenn jeder Wettkampf wie eine DMS wäre, dann könnte man das eventuell vergleichen. Aber bei uns ist es halt natürlich ein bisschen anders. Und insofern kannte ich diese Gruppendynamik schon. Ich wusste auch, dass es gewisse Leute gibt, die am Anfang erstmal eher negativ daran gehen und sich denken, oh nee, jetzt muss ich mich mit hier der Person unterhalten. Ich wusste aber auch, dass sobald solche Leute auftauen, dass das halt ein Schneeballeffekt auch in die richtige Richtung sein kann. Und das war halt echt cool, nachdem man dann ein paar Wettkämpfe geschwommen ist, Leute haben sich kennengelernt. Ja, das war eine extrem coole Dynamik. Ich habe alle drei Saisons mitgemacht. In der ersten Saison war ich bei den New York Breakers, dann bei London Roar und im dritten Jahr bei den Toronto Titans. Insofern, das war echt eine coole Erfahrung. Für mich, mein persönliches Highlight, das zweite Jahr, ich habe mich bewusst für London Roar entschieden. Ich hatte in dem Jahr bin ich Europameister über 100 Schmett geworden. Und das hat im Endeffekt bedeutet, dass ich mir eigentlich aussuchen konnte, für welches Team ich schwimmen wollte. Und ich wollte immer mal eine Staffel mit Adam Peaty schwimmen und sehen, wie er und seine Trainerin tickt. Und das war halt echt cool, als wir dann, wir sind damals gegen Energy Standard geschwommen, mit Florent Manodou, Chad Leclos, etc. Und ich weiß doch, wir haben damals den alten Liga-Rekord in der 400-Lagen-Staffel gebrochen. Das war halt echt, das war cool.
Geil. Ja, das zeichnet es ja dann auch aus. Also, dass dort Nationen übergreifen und auch das weckt irgendwie das Gefühl, das nochmal zu revitalisieren und wieder zu beleben, eigentlich das ganze Konzept, die ganze Idee. Du warst ja aber dort, also das war ja vorhin nochmal kurz ein Seitenhieb und würde ich gerne nochmal ein Stückchen mehr darauf einsteigen. Du warst im College gewesen in Queens, da ist man ja in seiner Blase. Ich nehme an, du hast das auch über ein Stipendium geregelt und warst relativ sorgenfrei in deiner sportlichen Ausbildung und hast dich dann danach entschieden, zu David Marsh zu gehen. Und jetzt macht das David ja sicherlich auch nicht aus einer Menschenliebe heraus, sondern weil er sich sein Leben damit finanzieren will und das in einer sehr guten Art und Weise. Wie hast du dort dein Leben dann finanziert? Also wie bist du klargekommen? Wo kam das Geld her dafür?
Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich noch im Kader. Da hat man eine monatliche Förderung bekommen. Das ist natürlich mit den Kosten, die wir vor Ort haben, ist das halt eher ein kleinerer Teil. Also von dem Kadergeld, was wir bekommen haben, kann man halt seine Miete am Ende des Tages nicht mal zahlen. Insofern bin ich halt wirklich auf Preisgelder angewiesen. Und in dem Zeitpunkt war es halt einfach gut für mich, dass ich in der zweiten Saison über ISL durch London Roar habe ich eigentlich ganz gutes Preisgeld gemacht. Im Jahr danach eigentlich auch. Und insofern habe ich mich halt ja einfach wirklich über diese Preisgelder finanziert. Aber es war im Endeffekt so, dass das gesamte Geld, was reinkam durch die Wettkämpfe, ich wieder komplett ausgegeben habe für Miete, für man muss den Schwimmtrainer zahlen, man zahlt den Krafttrainer, wenn es irgendwelche anderen Maßnahmen gibt, Wettkämpfe, Hotels, Physio, das ist alles aus eigener Tasche bezahlt. Das war eine unglaublich coole Erfahrung, aber viel sparen konnte man da nicht.
War das auch ein anderer Druck, weil vielleicht gar nicht klar ist, ob nächsten Monat das Geld da ist, um die Rechnungen zahlen zu können?
100 Pro. Aber das war halt schon eine Sache. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man in der Situation ist, wo man dann davor steht, okay, du musst jetzt einen Weg finden, sonst kann es halt eventuell nicht funktionieren. Dann hat man meistens auch einen Weg gefunden, ein bisschen kreativer geworden, sich andere Sachen nochmal nebenbei gesucht, vielleicht hat man irgendwo Privatstunden etc. gegeben. Das war zum Beispiel auch einer der Sachen, wie ich mich in diesem Jahr finanziert habe. Dadurch, dass ich keinen Vollzeitjob habe, ich die Weltcupreise gemacht habe. Also ich habe für die Weltcupreise, ich glaube, alles in allem, was habe ich da gezahlt? Das waren zwischen 7.000 und 9.000 Dollar für die gesamte Rundreise mit Hotels etc. Das muss man natürlich auch erstmal stemmen können. Und ich weiß halt nicht, ob irgendein Penny davon zurückkommt. Und insofern, ich arbeite mit einer Firma zusammen, wo ich am Wochenende Schwimmunterrichtsstunden gebe für Kinder und Jugendliche. Und meine Trainingswoche sah im Endeffekt dann eigentlich so aus, wenn ich am Wochenende gearbeitet habe, habe ich von Montag bis Freitag durchgehend trainiert. Freitag in den Flieger, am selben Tag noch angekommen, je nachdem in welchem Bundesstaat, weil das war nie in dem Bundesstaat, wo ich gewohnt habe. Samstag, Sonntag gecoacht, Sonntagabend in den Flieger, meistens nach 10 Uhr abends, 11 Uhr abends angekommen und am Morgen stand ich dann wieder um 7 Uhr am Beckenrand. Und so hatte ich manchmal, ich glaube, der Rekord waren 3,5 Wochen, wo ich nicht einen Tag nicht im Wasser war. Das musste ich halt machen, um mich zu darüber zu finanzieren, aber es ist auch cool, weil man, es ist eine andere Motivation, wenn man nicht, weil ich weiß, dass ich nicht einfach faul auf der Couch liegen kann und das Geld kommt eh, sondern ich muss mich halt drum kümmern und ja, dieses selbstständige Arbeiten, das hat mir extrem gut gefallen.
Wann hast du angefangen, dich für Kinder und Jugendliche Schwimmtraining damit zu beschäftigen oder zu begeistern?
2023 im März habe ich damit angefangen. Natürlich noch nicht so viele. Ich habe meistens versucht, einmal im Monat zu arbeiten, eventuell zweimal. Ich hatte aber auch manchmal Monate, wo ich jedes Wochenende gecoacht habe.
Ja. Was haben die für Alter? Welche Altersgruppe ist das? Welches Niveau ist das? Ist das auch wieder so ein Ding, wo du sagst, ey, wenn ich das in der Kamera erkläre mit den Delfin-Kicks und mit den Bewegungen oder das jetzt den Kindern erkläre, nehme ich selber auch einen Benefit davon mit oder ist das schon zu weit weg von dem, wo du dich bewegst, levelmäßig?
Würde ich nicht sagen. Also es waren immer sehr spezifische Themen. Also es gibt zum Beispiel sowas wie generelles Sprinttraining, wie kann man schnellere Antritte erzielen, Unterwasserphasen. Es gibt zum Beispiel ein Camp, das ist einfach nur auf Schmetterling, das einfach nur auf das Schmetterlingsschwimmen abzielt. Und dann ist im Endeffekt dem Coach, also mir dann, steht frei, wie ich das vermitteln möchte. Aber die jüngere Gruppe können irgendwo zwischen 6 und 10 Jahren alt sein, 6 und 12, und die ältere Gruppe ist zwischen 12 und 18.
Krass.
Ich würde sagen, in der jüngeren Gruppe muss man natürlich immer schauen, da kann ich nicht zu spezifisch werden, aber im Generellen geht es eigentlich viel ums Techniktraining und wie auch da, was ich eigentlich den Schwimmern vermitteln möchte, ist diesen Swim-IQ, von dem ich vorhin geredet habe, zu erhöhen, dass man wirklich darüber nachdenkt, wie man sich durchs Wasser bewegt, warum man gewisse Bewegungen macht und dass man halt selber als Sportler erkennt, okay, dieses Gefühl, was ich gerade habe, wenn ich mich von der Wand abstoße in der Streamline, wo meine Ellenbogen nach außen zeigen, das ist ein Gefühl, das ist vielleicht nicht so gut. Wie sollte sich das eher anfühlen? Also so arbeite ich viel mit den jüngeren Kindern und beschreibe denen quasi das Gefühl im Wasser. Und ich habe natürlich auch noch den Vorteil, dass ich halt selber ins Wasser springen kann und das vorzeigen kann. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ich könnte es mir nicht vollzeitmäßig vorstellen, auf gar keinen Fall. Aber gegebenenfalls an Wochenenden mal finde ich es extrem cool, auch ja mal zurückzugeben und den Kiddies das beizubringen. Weil ich hätte das, hätte ich damals, hätte mir jemand gesagt, ich könnte in der Klinik von Steffen Deibler oder weiß ich nicht von wem teilnehmen. Ich hätte meine Eltern angebettelt, dass ich dahin könnte. Deshalb finde ich es immer cool, auch das mal zurückzugeben.
Ich finde es auch cool, wenn da wirklich nicht so. Ich sag mal, wenn ich was erkläre, dann ist das vielleicht nett und ich habe da viel Erfahrung, aber ich habe ja bei weitem nicht den Namen, den du zum Beispiel hast oder den Deibler hätte oder Lukas Matzerath oder Angie Köhler und so. Das hat einfach einen ganz anderen Impact auf die, die dort zuhören, wenn da der Name steht und weckt ja viel mehr auch das Idol-Denken. Wenn du bei den Älteren jetzt dabei bist und du versuchst, denen die Delfin Kicks zu erklären, was sind so typische Cues, typische Schlüssel, die du ihnen mit an die Hand gibst. Wie beschreibst du das? Was deine Gefühle?
Gerade bei der Delfin-Beinbewegung würde ich sagen, die größte Observation, die ich hatte, war, dass meistens bei den meisten Schwimmern die Abwärtsbewegung, also der Delfin-Beinschlag nach unten, Downkick, dass der eigentlich bei jedem läuft. Das ist eine sehr natürliche Bewegung. Wenn man einen Fußball, was auch immer mal kickt, ist das genau diese Bewegung. Wenn es aber um die Entgegensetzbewegung geht, halt um den Upkick, um die Aufwärtsbewegung, da sind eigentlich, würde ich sagen, da gibt es eigentlich das größte Problem, weil das ist eine sehr unnatürliche Bewegung. Wann hat man mal sein Bein eigentlich komplett gestreckt? Die Zehen sind komplett gestreckt, wie wenn man ein Taucher ist. Und dann ziehst du mit deiner gesamten Kraft dein gesamtes Bein nach hinten. Wenn man vielleicht mal irgendwo rumläuft und du trittst auf ein Kaugummi, was auch immer, versuchst, das Kaugummi von deinem Fuß wegzukriegen. Aber ansonsten ist es eine extrem unnatürliche Bewegung. Und viele Leute spüren auch dieses Zusammenspiel von dem Druck, den man auf dem Fuß oben merkt, auf dem Schienbein oder dann umgekehrt unten auf der Fußsohle, am Oberschenkel, dieses Zusammenspiel zwischen Druck oben und unten, das spüren viele Leute nicht. Und insofern eine Sache, auf die ich mich immer stark konzentriere, ist, dass ich die Beinbewegung abwärts und aufwärts quasi separat trainiere. Dass wir erst zum Beispiel durch die eine Bewegung gehen, dann die andere, dann versuchen wir beide zusammenzubringen. Das ist oftmals für viele Schwimmer viel leichter, als wenn ich jetzt jemandem sagen würde, okay, ich möchte, dass du dich jetzt auf das, 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 das und das konzentrierst. Und dann sieht man bei vielen Sportlern, und ich würde mich auch selber als Beispiel nehmen, wenn mir jemand 5 Sachen gibt, auf die ich mich gleichzeitig konzentrieren soll, dann ist das meistens immer einfach zu viel Information. Eine andere Sache, auf die ich mich stark konzentriere, ist, die Beine bei der generellen Bewegung immer wirklich zusammenzuhalten. Es gibt viele Leute, die, wenn sie diese Delfin-Beinbewegung ausführen, dass man manchmal mal sieht, dass das wie so eine O-Beinhaltung ist, dass es einen sehr großen Zwischenraum zwischen den Beinen gibt. Da verliert man viel von der Power, von der Übertragung. Das ist so eine Geschichte. Eine andere Sache, die ich zum Beispiel von meinem Trainer damals gelernt habe, damals Blau-Weiß Recklinghausen, das war mein Trainer Eugen Lewandowski, russischer Trainer, hat immer viel auf die Fußgelenkbeweglichkeit hintrainiert. Das war eine Sache, die extrem wichtig war. Eine Sache, die ich auch wirklich, an der ich viel gearbeitet habe und gerade auch den Kiddies eigentlich vermitteln möchte, dass gerade was es um die Beweglichkeit angeht, in dem Fußgelenk, Streamline etc., das muss man wirklich früh üben, sonst hat man diese Mobilität nicht. Und auch da, zum Beispiel, wenn ich Kinder habe oder Jugendliche zwischen 12 und 18, Teenagers, wenn ich denen sage, ich möchte mal, dass wir in diese Bewegung gehen, wo man einmal ins Hohlkreuz geht und dann einmal in die Beugung, dass viele so steif sind, dass sie sich überhaupt gar nicht flüssig durch diese Bewegung eigentlich, dass sie eigentlich gar nicht da durchkommen. Insofern, es ist so ein Zwischenspiel aus gewissen Technikansätzen und auch Beweglichkeit, was ich quasi versuche zu vermitteln. Weil das ist von meiner Erfahrung her eine Sache, die musste ich sehr viel alleine auch lernen. Das ist nicht unbedingt was viel von Coaches etc. Einfach gelehrt wird. Viele Trainer, würde ich sagen, die größte Schwachstelle von vielen Trainern ist auch die Unterwasserphase. Einfach von meiner eigenen Erfahrung her.
Dabei ist sie eigentlich so, sie sieht so unfassbar simpel aus in der Bewegung und hat trotzdem so viele kleine Details, die am Ende einen Einfluss haben. Wo fängt für dich der Delfin-Kick an? In der Hüfte, im Bauch, in der Brustwirbelsäule, im Kopf?
Brustwirbelsäule. Also ich sage immer quasi genau an der Brust. Da fängt quasi an, ja, dass ich die Power Zone quasi habe, wo die Welle anfängt und einmal durch meinen Körper durchrollt. Natürlich fange ich zum Beispiel, ich habe auch relativ viel Bewegung, gerade was meine Hände, meine Arme angeht. Allerdings, wenn ich quasi an eine klassische Tauchphase denke, möchte ich nicht mit meinen Händen oder mit meinen Armen die Power generieren, sondern mit meiner Brustwirbelsäule. Man kann natürlich ein bisschen Bewegung in den Händen haben, das ist kein Problem. Aber auch da, das, was ich halt so unfassbar interessant daran finde, ist, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Delfin-Tauchphase auszuführen und dass es halt auch wirklich stark darauf ankommt, ja, was man selber körperlich als Voraussetzung hat. Ist man jemand, der wirklich sehr beweglich ist, dann können wir vielleicht darüber reden, durch eine etwas größere Bewegung zu gehen, wie ein Caleb Dressel oder ein Jordan Crooks, bin ich eher in meinem Oberkörper, in der Brustwirbelsäule extrem steif und ich habe diese Beweglichkeit nicht, dann kicke ich vielleicht ein bisschen flacher, mehr aus der Hüfte und den Knien, wie eine Sarah Sjöström oder ein Florent Manodou. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss halt auch wirklich selber für sich rausfinden, was funktioniert. Was mir geholfen hat, auch da wieder mein Trainer Eugen Lewandowski damals, hat uns damals eine Dokumentation gezeigt, im Körper der Topathleten von Michael Phelps. Das war, glaube ich, eine Doku aufgeteilt zwischen 3 und 5 Episoden, wo ich das erste Mal im jugendlichen Alter gesehen habe, wow, so läuft das also ab. Und dann habe ich angefangen, mir die Tauchphasen von allen möglichen Sportlern anzugucken und versucht nachzumachen. Und nachdem ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt in der Technikweise von Ryan Lochte tauchen, ich kann von Michael Phelps tauchen, hier. Natürlich nicht so schnell, aber ich weiß, wie der Bewegungsablauf funktioniert. Und dann von dort schaue ich, was funktioniert für mich und bilde mir halt meinen eigenen Bewegungsablauf. Das hat mir viel geholfen.
Sehr, sehr faszinierend. Die Beispiele von Jordan Crookes hatte ich auch sofort im Kopf und von Caleb mit dieser riesigen Amplitude im Vergleich zu so vielen anderen, die das dort wirklich ganz extrem anders machen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen der Bauchlage und der Rückenlage? Also ob ich jetzt auf dem Rücken kicke oder auf dem Bauch?
Ich bin beispielsweise auf dem Rücken deutlich schneller als auf meinem Bauch.
Weißt du warum?
Für mich ist es immer eine Möglichkeit, weil ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Rücken liege, ich finde für mich, es ist irgendwie ein bisschen natürlicher, dass ich in dieser neutralen Position bin. Sprich, dass ich in dieser Körperhaltung bin, wo mein Kopf komplett gerade ist. Ich schaue nach oben in Verlängerung der Wirbelsäule. Und ich finde, wenn ich auf dem Rücken bin, ich kann meinen Oberschenkel und meinen Rumpf ein bisschen besser ansteuern. Ich finde es ein bisschen leichter, durch die Bewegung zu gehen, anstatt wenn ich auf dem Bauch bin. Ich tauche zum Beispiel auch nie klassisch komplett auf dem Bauch. Ich drehe mich immer so ein ganz kleines bisschen nach links. Finde ich zum Beispiel auch interessant. Wie gesagt, auch das kommt immer so ein bisschen darauf an, was fühlt sich einfach für einen selber natürlich an. Aber ja, auf meinem Rücken kann ich scheinbar auch die Beweglichkeit, nicht die Beweglichkeit, die Geschwindigkeit einfach etwas länger halten, weil meine Technik etwas sauberer ist. Auch gerade was die Streamline angeht, würde man eigentlich nicht denken, dass es einen Unterschied macht. Ich finde
Ja.
es auf meinem Rücken etwas leichter zu halten als auf meinem Bauch.
Interessant, ja. Wenn du, warte, wo waren wir? Auf dem Bauch, auf der Seite. Wie lange? Die 15 Meter, stimmt, das hatte ich noch im Kopf. Das ist ja auch entscheidend und so. Und gerade auf dem Rücken, wenn du sagst, du hast das nicht viel gemacht und dann mit der Rückenstarthilfe beim Weltcup und Co., hast du dir das explizit vorher nochmal angeguckt oder dass du weißt, wie viele Kicks sind das? Zählst du die mit?
Ich war auch da etwas nervös, weil es ist schon ein Unterschied, wenn ich im Training bin und ich mache eine Tauchphase oder ich habe dann plötzlich, ich rasiere mich. Bei mir macht es immer einen riesen Unterschied, wenn ich mich rasiere. Ich ziehe mir eine Wettkampfhose an. Ich bin vor Ort. Ich habe dann meistens, wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, ich war im Training, war ich gut. Ich war aber nie der Beste im Training. Ich war immer besser, wenn die Scheinwerfer an waren, wenn das Licht kam. Ich war immer besser beim Wettkampf. Und insofern wusste ich schon, okay, das wird bedeuten, wenn ich beim Wettkampf bin, ich werde wahrscheinlich etwas weniger Kicks brauchen. Vielleicht ein weniger, vielleicht zwei. Mein Trainer meinte, nimm einfach eine Kamera mit und dann stellst du die mal unten auf und schaust einfach mal selber. Ich habe dann im Endeffekt, ich war bei dem Weltcup, war ich mit dem Dylan Carter aus Trinidad und Tobago, mit dem bin ich gut befreundet, waren wir zusammen auf dem Zimmer. Ja, und wir haben uns dann quasi gegenseitig gefilmt, dass ich gefragt habe am Tag vorher, ich ziehe mir gleich mal eine Hose an, ich gehe einmal durch so einen kleinen Ablauf, begebe mich mental schon mal in so eine Position, dass ich weiß, okay, ich behandle das jetzt so, als würde ich gleich meinen Wettkampf schwimmen und dann schauen wir mal. Ja, und so habe ich das dann quasi rausgefunden. Ein bisschen nervös trotzdem beim ersten Rennen, aber wenn man es dann einmal hat, dann weiß man halt ungefähr, wo man ist.
Ja, du bist ja auch nicht mehr im Wachstum, wo man jetzt sagt, in 4 Wochen oder 6 Wochen könnte das anders aussehen, weil sich ein paar Sachen ändern und dann brauchst du Kick weniger. Das ist ja ziemlich gefestigt in dem, was du machst. Lass uns noch kurz beim
Wobei,
Weltcup.
auch da, bei Rücken muss ich sagen, ich hatte nur ein Rennen, was ich versemmelt habe, weil ich viel zu tief reingekommen bin und das ist bei einem Start vom Block oben anders. Das habe ich eigentlich nie, aber bei einem Rückenstart, sobald ich etwas zu tief bin und dann fange ich an mit den Kicks zu spielen, 1, 2, kommt man direkt so ein bisschen in so eine Schwierigkeit. Also das finde ich zum Beispiel deutlich, deutlich schwieriger. Könnte aber auch daran liegen, dass mein Start halt einfach im Rücken nicht so, ja, nicht so ausgeprägt ist.
Hast du eigentlich dann auf der zweiten Bahn, hast du da schon leichte Luftprobleme? Dann wieder
Nein,
in
also generell nie. Das Atemmangeltraining war ein großer Bestandteil unseres Trainings. Viele 25er auf sehr, sehr kurzen Intervallen mit ja, durchzutauchen, in maximaler Geschwindigkeit immer wieder, immer wieder. Insofern, also meine Luft dafür ein 21, 22 Sekunden Rennen anzuhalten, gar kein Problem. Am Anfang der Saison schwer, aber am Ende kein Problem.
Mit Flossen oder ohne Flossen die Kicks üben?
Generell, wenn es um den Technikablauf geht, würde ich immer sagen, Flossen an, weil man dann einfach, dadurch, dass man diese Verlängerung von der Flosse hat, spürt man diese Welle, die normalerweise an der Brustwirbelsäule anfängt, dann über den Rumpf, über die Oberschenkel, die Schienbeine und dann die Flosse rollt, fühlt man einfach etwas mehr, meiner Meinung nach. Ich bewege mich sehr gerne mit Flossen durch diesen Ablauf, weil ich einfach die Technik sehr verlangsamen kann. Ich spüre genau, wenn ich mit unterschiedlichen Sachen mal spiele, ich habe mal vielleicht einen etwas größeren Kick, einen kleineren Kick, steuere meine Hüfte mehr oder weniger an, habe vielleicht mal mein Knie etwas mehr oder weniger gebeugt. Ich kriege ein besseres Feedback mit Flossen, als wenn ich das ohne mache. Wenn es aber dann im Endeffekt darum geht, dass wir wirklich die Geschwindigkeit und die Ausdauer trainieren wollen, dann ohne Flossen.
Also ein bisschen das, was ich meinen Kiddies immer sage, du musst die Bewegung erstmal langsam beherrschen, um sie dann später schnell machen zu können.
Ja,
So, das,
das ist der
ja.
beste Weg, wie man alles im Training vermittelt, 100 Pro.
Das war nicht gestaged. Das möchte ich dazu sagen. Wenn du jetzt von den Delfin-Kicks in die Delfin-Gesamtbewegung gehst, wie transferiert sich das? Also wie bringst du da den Armzug mit rein? Wie sorgst du dafür, dass aus den Armen dann noch ein Zusatzpush kommt oder die Kicks trotzdem effektiv bleiben?
Ich würde sagen, worauf ich mich immer fokussiert habe, ist erstmal mit einer Anzahl an Kicks zu arbeiten, die sich nie, eigentlich nie ändert. Beispielsweise bei mir, das hat sich halt auch in meiner Karriere viel geändert. Ich habe damals 12 Kicks gebraucht, um bis 15 Meter zu kommen. Am Ende brauchte ich nur noch 7, manchmal 8. Ich kann aber auch mit 6 tauchen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber für mich sind es meistens zwischen 7 und 8 Delfin Kicks, wo ich bei 15 hochkomme. Und dann der Übergang, dass man, während man von der Delfin-Tauchphase in die Gesamtlage geht, dass es nicht einen Moment, nicht eine Zehntel, Hundertstel gibt, in der man aufhört, diesen Delfin-Beinschlag durchzuführen. Diese Pause dazwischen ist normalerweise immer das, was wirklich diese komplette Übertragung der Geschwindigkeit killt. Man hat natürlich, wenn man vom Startblock reinspringt, das ist die höchste Geschwindigkeit, die man in seinem Rennen erzielt. Man wird danach nicht schneller, sondern eher langsamer. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich jetzt meine Geschwindigkeit ideal transferieren? Und das funktioniert im Endeffekt darüber, dass ich halt wirklich, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt gleich meinen achten Kick, ich zähle das zum Beispiel immer so, wenn ich weiß, ich mache 8 Kicks, dann mache ich 7 normale Kicks, bis ich an die Wasseroberfläche komme. Und Nummer 8 ist für mich, das ist mein Kick in den Übergang. Den zähle ich also dazu. Ich sage also nicht, dass ich 8 Delfin-Kicks mache und dann brauche ich noch einen, um in die Gesamtbewegung reinzukommen. Der ist Teil von dieser Anzahl an Kicks, die ich halt davor identifiziere. Und dann hilft mir das, wenn ich im Wasser bin. Ich zähle meistens. Ich zähle dann 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich bei 5 bin, weiß ich, okay, Nummer 6, 7 und 8, jetzt drücke ich aufs Gaspedal und ich beschleunige. Ich versuche die nicht gleich zu halten, sondern die letzten drei wirklich nochmal zu beschleunigen, dass ich dann, ja, wie wenn man mal eine Robbe gesehen hat, wie die aus dem Wasser rausspringen, dass ich quasi zur Robbe werde in meinem Rennen.
Bleibt ein
Das hört sich lustig an, aber das sind so, wenn man auf Wettkämpfen ist und wenn man vielleicht auch mal ein bisschen Druck hat, man ist nervös, dann muss man manchmal auf so banale Sachen zurückgreifen, weil die kann man in dem Moment halt denken.
Bleibt die Kickfrequenz gleich, wenn du in die Gesamtbewegung gehst, oder verändert sich da was?
Na, die verändert sich schon. Also ich würde sagen, das kommt natürlich auch darauf an, ob ich 100 oder 50 schwimme. Damals in den Rennen, wo ich längere Distanzen geschwommen bin, gerade auch auf der Langbahn, versuche ich auf der ersten Bahn den Winkel in meinem Knie nicht ganz so groß zu halten, dass ich mein Knie nicht so stark beuge, weil sonst der Oberschenkel und die Beinmuskulatur einfach zu schnell zu fest wird. Ich bin jemand, ich habe immer schon diesen natürlichen Speed vorne gehabt. Ich musste mich eigentlich nie so wirklich darum kümmern, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich schnell angehe. Das war meine Stärke. Ich weiß, dass ich schnell angehe. Für mich war die Frage, wie kann ich diese hohe Grundgeschwindigkeit, die ich eh habe, einfach leicht über die erste und zweite Bahn mitnehmen, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Und das lief bei mir ganz stark über den Kniewinkel. Sobald ich auf der ersten und zweiten Bahn zu viel mit den Beinen gemacht habe, mein Winkel fast an 90 Grad dran ging, wusste ich, die letzten 15, 20, 30 Meter werden nicht schön. Und das sind halt so Sachen, die lernt man dann über die Zeit. Und gerade auch jetzt bei den Rennen, bei einem 50-Meter-Rennen, meine Technik hat sich extrem stark verändert. Also so wie ich jetzt am Ende das 50-Schmett-Rennen geschwommen bin, wo ich auch 22 Sekunden brechen konnte, so bin ich in meiner 21,99.
Bam.
Bin ich in meiner gesamten Karriere davor nie Delfin geschwommen, weil es halt einfach nicht ökonomisch ist. Das könnte ich nicht durchhalten über so einen Zeitraum. Und ein großer Teil davon war, ich habe mir mehr oder weniger vorgestellt, dass ich meine Knie fast gar nicht beuge, sondern mein Bein komplett gerade lasse. Weil je stärker ich mein Knie beuge, desto mehr Zeit braucht das, dass ich einen gesamten Zug durchführen kann. Und wir können halt in einem 50-Meter-Rennen keine Zeit verschwenden. Deshalb, ja, das ist so eine Technik. Wenn ich Schmett schwimme und ich bin mit meinem Armzug fertig und lande vorne, nicht eine Sekunde, die ich noch verbringe, damit etwas nach vorne zu gleiten, sondern direkt in den nächsten Armzug. Weiter, weiter, direkt weiter. Und das geht halt nur darüber, dass man dann zum Beispiel auch den Beinschlag etwas kleiner macht. Sonst, ja, wenn die Beine sich so langsam bewegen und die Arme so schnell, dann funktioniert es nicht.
Ich glaube auch sehr, die Aufgabe, mit den Beinen fertig zu werden, wenn die Arme vorne sind, als sonst irgendwas, brauchst du auch eine irre Rumpfmuskulatur, um das im Taum zu halten, um diese Energie steuern zu können und kontrollieren zu können. Das
Ja.
Was hast du da an Land gemacht? Gab's da spezielle Übungen, irgendwelche Killer vielleicht, wo du selber noch mit Muskelkater heimgegangen bist?
Also was ich sagen würde, da war halt zum Beispiel echt ein großer Vorteil dieses Widerstandstraining, was wir im Wasser gemacht haben. Die Widerstandsgeräte, die ich benutzt habe, war, wir haben einen Stretchcord benutzt. Ich bin also gegen das Stretchcord geschwommen. Das ist eigentlich mit am leichtesten. Dann haben wir Socken benutzt, die ich halt über den Fuß machen kann oder zum Beispiel auch direkt über die Flosse. Und gewisse Fallschirme, die wir benutzt haben, kleine Fallschirme, große Fallschirme, aber ich würde sagen, was mir viel geholfen hat, war der Gewichtsturm, das Power Rack, wo ich dann bei uns, wir mussten kreativ werden, weil wir hinterher nicht mehr genug Gewicht hatten, aber dann habe ich halt in dem Turm 50 Kilo mit meiner Unterwasserphase gezogen. Und da haben wir dann zum Beispiel geschaut, okay, ich brauche jetzt, am Anfang konnte ich halt auch nicht viel Gewicht ziehen, weil ich diese Stärke nicht hatte. Und es geht auch gar nicht unbedingt so viel um die Stärke, sondern wie ich schon gesagt habe, wenn ich so viel Gewicht ziehe und meine Technik stimmt nicht, ich beug mein Knie zu sehr, ich kill direkt meine Geschwindigkeit. Und das war halt ein extrem gutes Feedback für mich, zu sehen, ah, wenn ich meine Knie so stark beuge, wenn ich mich so durchs Wasser bewege, dann ist es im Endeffekt langsamer und anstrengender. Und dieses Feedback bekomme ich halt einfach nicht, wenn ich ohne Zusatzgewicht schwimme, wenn ich ohne irgendwas schwimme, wo mich jemand festhält, wo ich wirklich einen sehr hohen Widerstand habe. Und das waren so Sachen, mit denen ich halt experimentiert habe. Und das hat sich unfassbar gut in die Gesamtlage halt übertragen.
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich, ja, ich bin überrascht, dass tatsächlich die Gewichte und das Power Rack wäre jetzt gar nicht so mein erster Ansatz gewesen, weil ich behauptet hätte, durch die Zusatzgewichte wird der Bewegungsablauf langsamer, also die Amplitude ein bisschen größer, aber du hast das sehr, sehr schön beschrieben und mitgenommen. Mit den Socken
Das
machst
ist das
du, ja?
Gegenteil. Wenn ich mehr Gewicht hatte, dann bin ich von einer größeren Amplitude weggegangen und musste in die kleinere Amplitude gehen. In die kleinere Amplitude mit weniger geknicktem Bein und mehr in so einen richtig harten Peitschenschlag, der etwas kleiner war, dass ich mich wirklich effektiv fortbewegen kann. Und das war genau die Technik, die ich dann in meinem 50-Schmetterin quasi auch angewandt habe, wo mein gesamter Bewegungsablauf, also die Amplitude, einfach extrem schmal geworden ist. Und der Fokus quasi war einfach nur, die Geschwindigkeit schön zu übertragen. Aber auch da, das hat für mich funktioniert.
Vielleicht habe ich es immer falsch gemacht. Das ist legitim.
Ja, da ist aber auch jeder anders. Manche
Ja.
Leute werden nicht schneller, wenn sie den Bewegungsablauf kleiner gestalten. Da muss man halt einfach auch viel experimentieren.
Absolut, absolut. Immer die eigene hängt ja ab von der Beinlänge und von den körperlichen Voraussetzungen, von allem, was man hat. Im 21,99 zum Karriereende, du hast es gerade angesprochen, das war final nur 24 Hundertstel weg vom damaligen Weltrekord, also von der Vor-Neu-Ponty-Zeit. Wie schwer fiel dir das jetzt dann zu sagen mit diesem Highlight, mit dieser All-Time-Bestzeit, mit diesem Höhepunkt, von diesem Feuerwerk, so den Pool in Brand gesetzt, wirklich zu sagen, ja komm, das war's, wir machen jetzt Schluss und nicht, vielleicht geht da noch was rauszukitzeln.
Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen die Gefahr am Profisport, dass man, wenn man eine gute Saison hatte, dass man sagt, ich mache jetzt noch einen, ich mache noch einen, ich mache noch einen. Ich für mich persönlich, und ich rede über niemand anderen, ich für mich persönlich habe immer gesagt, wenn ich an den Start gehe, dann möchte ich auch in der Weltspitze bei solchen Wettkämpfen schwimmen. Ich möchte nicht einfach nur zu diesem Wettkampf gehen, dass ich eventuell im besten Falle bei der WM ins Halbfinale komme. Ich habe jetzt, Gott sei Dank, bei dieser WM wieder ein Finale erreicht. Ich habe noch nie bei einer Kurzbahn-WM nicht ein Finale erreicht. Das war für mich quasi immer so der Standard, wo ich gesagt habe, ich fahre dahin. Natürlich nicht bei der ersten. Bei der ersten war schön, dass ich mich qualifiziert habe, aber nachdem ich bei der ersten WM im Finale war, habe ich gesagt, ich möchte, dass das jetzt mein neuer Standard wird. Was kann ich machen, dass das so wird? Natürlich habe ich mich unfassbar gefreut und ein Teil in meinem Kopf fragt natürlich auch, okay, du hast das jetzt das erste Mal experimentiert. Es war eine relativ kurze Saison, das hat gut geklappt. Ich bin mit 31 in jeder Strecke, die ich geschwommen bin ich Bestzeiten geschwommen.
Beeindruckend.
Ich war immer noch in der Top 8 bei der WM. Ich war mit Abstand der Älteste auch in dem Feld, wo ich mir dachte, na, ich hätte schon noch, bestimmt kann man noch irgendwas rauskitzeln, aber Das war für mich echt ein super schöner Abschluss. Ich wollte immer mal eine Saison haben, wo ich mich wirklich viel selber darum kümmere, um die Trainingsgestaltung. Das habe ich von dem Cameron McEvoy, Ben Proud, habe ich mir von gewissen Sportlern angeguckt und ich habe immer sehr zu denen aufgesehen, dass sie das konnten, dass sie es drauf haben, alleine über längeren Zeitraum zu trainieren, nicht immer mit einem Coach und dann solche Ergebnisse abliefern können. Das fand ich unfassbar cool. Das war meiner Meinung nach fast ein größerer Erfolg als die Zeit, die ich geschwommen bin, dass ich es über das Jahr geschafft habe, mich selber zu motivieren, zu diesen Trainingseinheiten zu gehen, ohne Trainer, an dem Beckenrand, wo nicht eine Person am Beckenrand ist. Niemand ist im Wasser, niemand ist am Beckenrand und ich mache jetzt mein Ding alleine, egal ob jemand zuschaut oder nicht. Und das war halt einfach, ehrlich gesagt, für mich so ein bisschen das Highlight. Und damit kann ich ehrlich gesagt auch abschließen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, in den Jahren davor, ich habe zum Beispiel auch jetzt, während wir reden, ich habe immer so ein kleines Journal, wo ich mir Notizen mache und wo ich generell auch nach meinen Trainingseinheiten aufschreibe, wie es lief. Das habe ich mir von Caleb Dressel unter anderem abgeguckt, auch ganz spezifisch zu sagen, wenn ich heute mal ein Training hatte, dass ich nicht nach Hause gehe und ich sage einfach, ja, ich hatte gutes Training. Warum hatte ich ein gutes Training? Dann schreibe ich das auf und eventuell auch mal ganz spezifisch sage, wie hat sich mein Schmetterlingsschwimmen angefühlt? Warum war es gut? Und so habe ich halt immer echt viel aufgeschrieben und ich hatte immer dieses Feuer und ich habe definitiv am Ende dieser Saison schon gemerkt, es wird weniger und weniger und ich bin einfach, glaube ich, auch bereit für eine neue Herausforderung. Ich bin extrem zufrieden, wie das gelaufen ist. Meine Eltern waren dabei. Wir waren damals 2017 in Budapest. Da war einer meiner besten Freunde dabei, meine zwei Omas, meine Eltern und da habe ich schön entschuldige mein Deutsch, reingeschissen bei meiner ersten WM. Insofern war es jetzt echt cool, dass meine Eltern dabei waren und dann lief es auch noch gut. Das ist mehr als das, wonach ich fragen könnte. Insofern,
Ja, es stand vermutlich genau der richtige Moment, um Schluss zu machen und damit nach Hause zu gehen. Du hast noch mehr also du hast auch Edelmetall gesammelt bei internationalen Meisterschaften. Was sind so deine liebsten Momente, wenn du zurückguckst auf die Karriere? Ich denke mal, diese Saison jetzt 24 hast du hinlänglich und deutlich gemacht, warum die so was Besonderes für dich war und warum die immer den Platz haben wird, den sie jetzt hat. So, wenn du noch länger zurückdenkst, was ist dir hängen geblieben?
Also ich muss sagen, ich habe damals meine Zeit zum Beispiel bei Blau-Weiß Recklinghausen habe ich extrem genossen. Da habe ich viele Freunde kennengelernt, mit denen ich auch jetzt noch extrem ja nah bin. Zum Beispiel einer meiner Freunde aus der Trainingsgruppe heiratet nächsten Monat in Portugal, wo ich auch hinfliege. Das sind so lange Beziehungen, die man über so einen langen Zeitraum pflegt. Das ist halt echt cool. Die Essener Internatszeit war unfassbar cool, in so einer großen Gruppe zu sein, wo wir über 20 Jungs hatten, die im Endeffekt alle das Ziel hatten, okay, jeder wollte in die Nationalmannschaft, jeder wollte versuchen, damals bei Henning Lamberts in der Profigruppe zu trainieren und dann einfach zu gucken, wer schafft's und wer schafft's nicht. Ich hab's geliebt, in solchen Bereichen zu sein, wo, ja, man muss sich einfach ständig jeden Tag mit anderen Leuten messen und man muss versuchen, besser zu sein, nicht nur als ich selber, sondern auch die Person neben einem. Und ich habe das geliebt, diesen hohen Druck. Mochte ich immer sehr gerne. Ein anderes Highlight für mich war natürlich auch, mein größtes Schwimmidol war immer Ryan Lochte. Als ich damals klein war, war Ryan Lochte, als er Schmett geschwommen ist, so mein Desktop-Hintergrund auf meinem PC. Und ich weiß auch, als ich dann zu Queens gegangen bin, ich wusste, da ist eine Profigruppe. Ich wusste aber nicht wirklich, wer dort ist. Und dann saß ich auch eines Tages am Beckenrand, habe einfach mit meinem Coach ein bisschen gequatscht. Und er meinte zu mir, ich will dir mal jemanden vorstellen. Und dann weiß ich noch, ich gucke nach rechts und sehe halt, wie Ryan Lochte dann da reinkommt. Und dann hat er mit mir gesprochen und ich dachte mir nur so, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und halt mal zu sehen, wie bis zu dem Zeitpunkt kannte ich auch Olympioniken. Ich kannte aber keine Olympia-Goldmedaillengewinner oder Leute, die zig Weltrekorde gebrochen haben. Und ich wollte das immer mal sehen. Was machen die anders? Was geht da ab? Und das war halt echt cool. Meine erste Trainingseinheit mit denen, das war damals noch, Callum Jones war dabei, derjenige, der in der Staffel mit Jason Lysak war, Kirsty Coventry, also gab echt viele Leute, die viele Medaillen gewonnen haben. Und ich weiß doch, bei meiner ersten Einheit stand ich am Block und wir waren kurz davor reinzuspringen und die Leute haben sich darüber quasi, unterhalten, wer mehr Olympia-Goldmedaillen hatte. Und ich stand dort und ich dachte mir, ich war bei einer Quali dabei, aber ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Und hier wird darüber geredet, wer hat mehr Goldmedaillen mit Weltrekorden. Und das war halt einfach, das war nochmal ein ganz anderer Schnack, als ich da ins Wasser gesprungen bin und mir dachte, das fühlt sich an, als wäre ich gerade im Haifischbecken.
Ja, kleine Marius am Beckenrand zwischen all den großen, erwachsenen, austrainierten. Ich habe noch hunderte Fragen. Wann hat dieser Swim-IQ, dieses Denken angefangen? Bestimmt nicht mit 12, 13, da hat man doch eigentlich andere Sachen im Kopf. Oder warst du damals auch schon der kleine deutsche Schwimmprofessor?
Nee, also wirklich so sehr ins Detail zu gehen, das fing erst in Amerika an. Ich muss dazu sagen, intuitiv hatte ich, glaube ich, schon immer ein gutes Gefühl fürs Wasser. Das ist zumindest das Feedback, was ich von Trainern bekommen habe. Also ich kann es nicht zu 100% sagen. Natürlich habe ich mir das nicht alles selber beigebracht. Und ich habe auch immer schon diese Verbindung zum Wasser gehabt. Das war einfach, das Element Wasser war schon immer meins. Ich wollte immer am Wasser sein. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber immer fasziniert. Und meine Faszination mit der Technik fing eigentlich, wie gesagt, mit meinem Trainer Eugen Lewandowski an, als er uns diese Dokumentation von Phelps damals gezeigt hat, wo ganz klar gezeigt wird, wie der sich durch alle Sachen bewegt. Michael Phelps hing damals überall bei uns, egal wo du hingegangen bist, an welchem Becken, in welcher Umkleide, auf welchem PC, der war überall. Und dann war halt für mich so der Schritt, okay, wenn ich mir halt die Wettkämpfe angucke, wo in der Regel die meisten Medaillen gewonnen werden, wo kommt es her? Amerika, okay, ich muss da hin, was machen die anders? Und dort habe ich dann halt wirklich angefangen, mich darauf auch einzulassen, weil in Deutschland, ich will auch nicht so tun, als hätte ich in Deutschland unbedingt so mein großes Potenzial ausgeschöpft, habe ich nicht. Ich hatte da auch viel Probleme mit der Motivation, ich war nicht so ehrgeizig, auch nicht so diszipliniert und ich wollte das halt einfach für mich ändern. Und als ich dann in Amerika angekommen bin, habe ich mir halt gesagt, okay, das ist jetzt ein neuer Start, Tapetenwechsel und jetzt 100% gebe ich da Gas. Und so habe ich dann halt auch die Leidenschaft auch so für das Techniktraining entdeckt. Hat natürlich auch das Glück, so einen Coach wie David Marsh zu haben, der quasi genau dafür bekannt ist. Der hat quasi, ja, viele Ansätze, viele Reize gehabt, Sachen in ganz komischen Abläufen mal auszuführen, wo da sind Leute gewesen, die haben, weiß ich nicht, wie viele Goldmedaillen, wir hängen alle am Beckenrand und machen Kraulbein am Beckenrand und müssen auf ein Geräusch vom Kraulbeinschlag achten. Und ich weiß doch, ich gucke rum und die Leute gucken sich an und denken sich, was mache ich hier? Was ist das? Und dann hinterher versteht man aber, deshalb wollte er das machen. Und das halt einfach so diese Neugier zu wecken, hat er halt mit mir geschafft.
Gott sei Dank, das hat zu dem geführt, was jetzt ist. Wie hast du dich auf das aufs Karriereende vorbereitet, dass du nicht vielleicht in ein leeres Loch fällst? Oder also wie geht's jetzt für dich weiter?
Also zum einen, was mir natürlich geholfen hat, ist, dass ich neben meinem Schwimmsport halt auch einen Uni-Abschluss absolviert habe. Ich habe einen Abschluss in Finanzwesen. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir hatten in Charlotte hinter New York das zweitgrößte Bankenzentrum, die Headquarters of Bank of America. Wir hatten viele coole Professoren, die in den Banken hoch eingestellt waren und dann für uns an der Uni ja quasi unsere Dozenten waren. Das war echt extrem cool, auch mal da Leute kennenzulernen. Und ich wusste halt immer, ich war damals in München an der LMU immatrikuliert und ich wusste für mich selber, wenn ich hier bleibe, ich werde weder im Schwimmen gut werden, noch werde ich meinen Abschluss an der LMU hinkriegen. Es hat einfach für mich nicht funktioniert. Und was halt echt gut ist jetzt, dass ich A, weiß, okay, ich habe einen Abschluss und B, ich habe mich aber mental auch schon etwas länger darauf vorbereitet. Da würde ich sagen, hat mir meine Freundin tatsächlich auch viel beigeholfen. Ist auch eine ehemalige Sportlerin, keine Schwimmerin, aber die hatte mir auch gesagt, fang schon mal an in dem letzten Jahr, also Anfang 2024, dir bewusst zu sagen, das war's und es ist auch okay, dass es nach diesem Jahr vorbei ist. Und ich glaube halt wirklich an die Saison so ranzugehen und für sich selber zu wissen, okay, ich gebe jetzt nochmal alles, schöpfe mich komplett aus und ich weiß, danach ist es vorbei und ich bleibe auch bei dieser Entscheidung. Das ist dann für mich ein bisschen einfacher. Es ist immer noch unfassbar schwer. Also ich will es nicht so tun, als ich hätte jetzt im Dezember aufgehört. Es ist jetzt gerade immer noch unfassbar schwer, diesen nächsten Schritt halt zu wagen und zu schaffen. Aber ich würde sagen, einfach, dass ich mich mit diesem Thema bewusst ja, auseinandergesetzt habe und mir eben nicht sage, oh, okay, ich bin bei der WM, läuft gut, jetzt mach, vielleicht mache ich noch mal ein Jahr weiter. Nee, ich glaube, das hätte mir dann Probleme bereitet.
Wie sieht der Tagesablauf jetzt aus? Ich meine, es sind ja auf einmal Lücken entstanden, wenn du nicht mehr in den Kraftraum gehst und nicht mehr in den Swimmingpool gehst, die irgendwie anders gefüllt werden müssen, und ist auch so eine Art eine Aufstehensmotivation weggebrochen, weil natürlich kein Ziel mehr da ist, das ist ja verständlich.
Kurzfristig auf jeden Fall ja. Ich würde sagen, ich hab mich extrem viel mit Sportlern unterhalten. Ich habe einer der Sachen, die ich wirklich immer sehr, sehr gemocht habe, als ich damals in Deutschland war, war so ein bisschen die Mentalität, wenn man zu anderen Wettkämpfen geht, wir bleiben eher für uns, wir reden nicht so viel mit anderen Sportlern. Das hat sich bei mir halt extrem geändert. Das ist halt auch diese amerikanische Denkweise, dass man Leute anlabert, hey, how are you doing? Das ist halt einfach anders. Das macht man als Deutscher halt nicht so. Und das hat mir aber auch geholfen, weil ich extrem viele Leute kennengelernt habe. Zum Beispiel zwei meiner Mentoren, Brent Hayden, ein ehemaliger kanadischer Schwimmer, oder Anthony Irvin, der amerikanische Kauschwimmer, mit dem ich sehr gut befreundet bin, wo ich auch viel nachgefragt habe, weil das musste jeder Sportler, der das gemacht hat. Und man muss auch nicht bei Olympia geschwommen sein. Das reicht auch, wenn man bei der deutschen Meisterschaft oder bei der NRW-Meisterschaft geschwommen ist und man gibt diesen Teil auf. Das ist schwer für jeden. Und deshalb habe ich mich halt viel mit diesen Leuten auseinandergesetzt und gefragt, wie habt ihr das gemacht? Was sind so ein paar Tipps und ja, so ein paar Sachen, die ich gemacht habe? Ich habe direkt, als ich nach Florida umgezogen bin, ich habe in den ersten 5 Tagen direkt ein Gym gefunden, mich angemeldet. Ich gehe aktuell 5 bis 6 Mal die Woche zum Kraftraum, auch am Morgen spezifisch, dass ich morgens um 5, um 6 aufstehe und ich dann in den Kraftraum gehe. Das sind so gewisse Sachen, die kenne ich über mich. Ich muss mich dazu zwingen, ob ich die machen will oder nicht. Sonst bewerbe ich mich viel für Jobs aktuell. Auch dadurch, dass ich halt in dem Bundesstaat hier nicht so viele Leute kenne, muss ich auch da so ein bisschen rausgehen, mit Leuten quatschen, networken. Ich habe ein paar Leute kennengelernt. Das Ziel ist es, ich würde echt gerne im Finanzwesen arbeiten. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich mag Zahlen sehr gerne, dieses analytische Denken, analysieren. Das wird jetzt so die nächste Herausforderung und sonst. Ja, das Wichtigste ist, dass man trotzdem noch einen geregelten Ablauf hat, dass ich nicht einfach aufwache und mir denke, was mache ich denn heute mal?
Ja, aber man braucht, also die Aufgaben muss man sich ja neu suchen. Also gibt ja genug, die in ihrem Sport leben und da total super sind, aber auch nur dort existieren und außerhalb gar nicht. Also kein Musikinstrument spielen, nichts malen, nicht zeichnen, vielleicht das Soziale auch vernachlässigen, abseits des Sportlichen, und dann ist da auf einmal nichts mehr, diese große Leere. So, wo
Also ich
dann.
muss sagen, ich bin aktuell ist es eigentlich noch okay, weil ich halt die Schwimmunterrichtsstunden an den Wochenende gebe. Zum Beispiel im März ist jetzt nicht so viel los. Ich hatte eine Klinik, weil ja gerade die College-Meisterschaften stattfinden. Aber im April habe ich bis auf eine Woche bin ich an 3 unterschiedlichen Wochenenden in unterschiedlichen Bundesstaaten, trainiere die Kinder und Jugendliche da. Ich habe nebenbei zum Beispiel auch, das war auch eben cool. Ich habe am Anfang wollte ich diese Schwimmvideos einfach nur teilen, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber das hat sich auch mittlerweile so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt, wo ich mit Firmen zusammenarbeite, ich für die Videos erstelle. Das läuft auch zum Teil bezahlt ab und das macht mir auch Spaß. Also diese Kreativität in dem, es ist zwar immer noch derselbe Themenbereich, aber es ist halt trotzdem anders, diese Kreativität dort auszuleben. Ich habe vor einem Monat einen Teilzeitjob im Vertrieb angenommen, wo ich jetzt teilzeitmäßig quasi auch arbeite. Wie gesagt, gerade noch auf der Suche nach einer Vollzeitstelle, aber ich bin eigentlich auch ganz gut darin, ja, busy zu bleiben.
Ja, das ist gut, und du scheinst da auch ein wärmendes Zuhause im Schwimmen gefunden zu haben, sowohl jobmäßig als auch hobbymäßig, und deine Videos sind immer eine Empfehlung zum Anschauen. Das strahlt, also du machst ja ganz viel Unterwasseraufnahmen, und ich finde das so schön, weil dieses Unterwasser strahlt immer so eine Ruhe aus. Es hat immer was Ruhe, da ist kein Lärm, da ist keine Lautstärke, da ist alles still, es ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher, etwas gedämpfter. Und was ich auch so geil finde unter Wasser ist, du hast eine völlig neue Bewegungsdimension. Du kannst dich auf einmal dreidimensional bewegen. So, du kannst hoch, runter, links, rechts, vor und zurück, ohne Beschränkung irgendwas. Und das ist ein ganz anderes Gefühl von Freiheit, als es irgendwo an Land existieren könnte. Da bist du immer auf dem Boden am Ende des Tages. So.
Und das ist quasi auch in einer gewissen Art und Weise. Ich habe Schwimmen, ich hatte schon immer so eine spielerische Herangehensweise, dass viele meiner Trainer auch in meiner jungen Karriere gesagt haben, wir bewegen uns jetzt mal in unkonventionellen Wegen durchs Wasser. Wir schwimmen mal rückwärts. Wir machen mal eine Delfin-Beinbewegung, aber rückwärts. Oder wir laufen auf dem Boden lang oder was auch immer. Und das sind halt so Sachen, die habe ich über die Jahre so viel gemacht, dass ich halt auch so diese, ja, dass ich mich halt unter Wasser so bewegen kann. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, ist schwer zu kopieren, wenn man entweder kann man sich so bewegen oder nicht. Aber das ist einfach das, was ich persönlich, ja, ich habe immer einen großen Teil, auch nachdem das Training vorbei war. Ich bin immer eine halbe Stunde länger geblieben, habe mich noch 10, 15 Minuten einfach ein bisschen so Quatsch unter Wasser gemacht, mich rumbewegt, unter Wasser Ringe geschossen, was auch immer. Einfach sich mit dem Element noch weiter auseinandergesetzt. Und das, ja, das würde ich sagen, das beschreibt mich halt einfach. Meistens, wenn ich mit Leuten rede und die sehen sowas, dann ist das auch keine große Überraschung, weil ja, sowas mache ich halt.
Das machen andere Sportarten auch und ich finde, dass genau dieses, das, was du gerade beschrieben hast mit den Ringen und nochmal spielerisch, dieses Spielerische macht es dann so schön und so anders und das sind die Eigenheiten, das ist diese Einzigartigkeit vom Schwimmsport, das Bewegen unter Wasser mit all den Eigenschaften und so, die da sind und ich freue mich zu hören, dass du da deinen Frieden gefunden hast oder deine Berufung, deine Bestimmung, dein Leben vielleicht im weitesten Sinne.
Ja.
Ja, und dass du uns hier in den letzten 70, 75 Minuten hast daran teilhaben lassen. Das war unfassbar informativ. Vielen, vielen Dank für all das Wissen, das du geteilt hast. Und
Gerne.
ja, viel Erfolg im Nachschwimmerleben. Und mit Sicherheit wird es hoffentlich irgendwann nochmal wieder jucken unter den Fußsohlen, in den Handflächen und dann
Mit
bei den
Sicherheit.
meisten kommt es ja doch wieder, auch wenn die Pause, du hast das am Anfang gesagt, ein bisschen Trennung tut jeder Beziehung mal ganz gut und dann findet man doch wieder zu seiner Liebe zurück und das scheint so zu sein. Marius, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. War mir eine
Alles
Freude.
klar, ja, danke, danke, wie gesagt, danke, dass ich dabei sein konnte, immer gerne. Hat echt Spaß gemacht.
Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Alles klar.